Was ich eben schon beim Eingang gesagt habe, das wünsche ich euch nochmal, gerne, immer wieder und wieder, dass jeder was mitnimmt von dieser Predigt, von diesem Wort Gottes, von diesem Gottesdienst. Sei es aus der Lesung, sei es aus dem Lied oder aus der Predigt. Ich wünsche uns allen, dass Gott diesen Gottesdienst nutzt, hier vor Ort oder vor dem Bildschirm uns etwas aufs Herz zu legen. Amen. Ihr habt ja dieses spannende Kapitel gehört eben, Uwe hat es ja vorgelesen, 1. Korinther Kapitel 13, ein ganzes Kapitel ist heute Predigttext. Und das ist spannend, weil es eigentlich ganz komisch wirkt, wenn man einmal den kompletten Brief liest und auf einmal kommt Paulus auf die Liebe zu sprechen. Vorher, Kapitel 12, redet Paulus über die unterschiedlichen Menschen, die ich hier auch sehe in der Gemeinde, dass jeder unterschiedlich ist, unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten hat und dass wir doch hier in der Gemeinde ein Körper sind, durch Jesus Christus. Dann kommt das Kapitel mit der Liebe. Und dann ein Kapitel später erzählt Paulus, wie es nicht geht, wo die Liebe fehlt, wo Menschen in der Gemeinde einfach Dinge machen, prophetisch reden, mit anderen Sprachen reden. Das ist so eine typische Sache im Christentum. Und dabei aber die Liebe vergessen. Und so geht das nicht, sagt Paulus. Und deswegen Kapitel 13. Erstmal, das ist die Theorie, dann die Liebe und dann die Praxis. Und deswegen ist dieses Kapitel so spannend, weil es nicht nur hier über Theorie geht, sondern die Liebe soll alles bestimmen. Und deswegen ist es nicht einfach. Es hört sich so schön an, viele wollen das immer als Hochzeitsvers haben oder denken ganz romantisch an dieses Kapitel 13. Und doch will es uns Anleitung geben, ganz praktisch für den Alltag, ganz persönlich. Und dann wird es hart. Dann tut es auch weh, wenn wir merken, mein Leben, mein Reden, mein Denken stimmt nicht mit diesem Kapitel überein. Dann muss ich daran, dann sollte ich daran, wenn mir der Glaube an Gott, an Jesus eben wichtig ist. Paulus sagt zusammengefasst, ohne Liebe ist alles nichts wert. Alles, was du kannst, alles, was du hast, wenn du lieblos bist, nichts wert. Wer Berge versetzen kann, davon träumen ja die Menschen, die glauben, ein Gebet und alles ändert sich. Wenn Menschen sogar heilen können, wenn jemand krank ist und jemand hat diese Gabe, die es ja heute noch gibt und sagt, du bist geheilt und er ist wirklich geheilt. Wenn das alles ohne Liebe passiert, ist das Beste, das Tollste, was wir in dieser Welt machen können, nichts wert. Die Liebe, die Paulus beschreibt, verwechselt die bitte nicht mit diesem Gefühl der Liebe oder der Zuneigung. Noch hat diese Liebe, von der Paulus redet, mit der oft billigen und oberflächlichen Liebe zu tun, von der wir Menschen immer reden. Gott allein definiert, was Liebe ist. Hört nicht auf diese coolen Sprüche, die manchmal auf Facebook oder im Internet zu lesen sind oder so mancher Philosoph von sich gelassen hat, was Liebe ist oder was nicht. Oder in der Bildzeitung, erinnere ich mich noch an jungen Jahren, stand immer diese Rubrik Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kam irgendein kluges Sprüchlein. Guckt nicht darauf. Guckt auf dieses Kapitel. Dieses Kapitel sagt euch, was Liebe ist, weil es eben im Heiligen Buch Gottes steht und weil der Heilige Geist sagt, so ist es. Guckt nicht bei Wikipedia nach, guckt nicht im Lexikonbuch nach, was Liebe ist, sondern schaut in der Bibel und ganz besonders in dieses Kapitel 13 hinein. Denn die Bibel sagt, Gott selbst ist die Liebe. Zu 100%. Wunderbar formuliert im 1. Johannesbrief im Neuen Testament, Kapitel 4. Dort steht, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Und jetzt kommt's. Johannes schreibt, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Gottes Liebe unterscheidet sich von der Liebe, die wir so kennen. Gott ist nicht egoistisch dabei. Er liebt ohne Eigennutz. Er kommt auf uns Menschen zu, weil wir ihm wichtig sind. Er kommt auf dich persönlich zu, weil du ihm wichtig bist, weil er dich liebt. Und Gott verfolgt damit keine eigenen Interessen oder so, sondern möchte dir zeigen, du liegst ihm so richtig am Herzen. Gott drängt sich nicht in den Vordergrund, er bläht sich nicht auf, kommt unerkannt als einer von uns in unsere Welt. So ist Gottes Liebe definiert. Hier bin ich, glaubt an mich, unterwerft euch, fallt in die Knie, betet mich an. Nein, Gott kommt eben als kleines Baby zur Welt, Heiligabend, und sagt, das bin ich. Ohne Druck, ohne Angst, einfach nur einladend. So ist Gottes Liebe. Gott gibt alles, seinen eigenen Sohn, um seine Liebe unmissverständlich, aber nicht erdrückend oder einengend zu zeigen. Gottes Liebe zielt auf dich. Gottes Liebe ist immer gebende Liebe. Ohne Grund und ohne Anlass. Wir fordern ja immer was zurück. Ich liebe dich, also erwarte ich, dass du auch mich liebst. Ich tue dir Gutes, also erwarte ich auch, dass du mir Gutes tust. Ich habe dich eingeladen zu meinem Kindergeburtstag, also erwarte ich auch, dass du mich zu deinem einlädst. Bei den Erwachsenen geht das genauso. Paulus hat dieses ungewöhnliche literarische Meisterwerk, dieses Kapitel 13, geschrieben. Der Heilige Geist hat durch ihn geschrieben und gewirkt. Seine Worte haben sich bis heute in der Bibel überliefert. Und die wollen dir heute was sagen. Dir ganz persönlich. In diesem Kapitel kommt eigentlich Gottes Wesen so richtig zum Vorschein. Was wir schon durch die ganze Bibel eigentlich wissen und kennengelernt haben. Dass Gott die Liebe ist. Und wie er ist und wie er handelt. Und wie er auf uns zugeht, auf uns Menschen. Jesus Christus ist die Liebe in Person. Ihr könnt, wenn ihr Bibel lest und durch die Evangelien mal blättert, könnt ihr zweite Bibel nehmen, die aufschlagen, Kapitel 13, und ihr findet immer im Leben von Jesus Parallelen zu diesem Kapitel. Weil Jesus die Liebe ist und genau das lebt und vorlebt, was Paulus hier über die Liebe sagt. Selbst bei den Stellen in der Bibel, die schwer zu verstehen sind, zum Beispiel die Tempelreinigung, wo Jesus die Händler umschmeißt, rausschmeißt aus seines Vaters Hause, beim genauen Hingucken erkennen wir die Liebe hinter diesem Vorgehen von Jesus. Kapitel 13 sollte für jeden Menschen, der an Jesus glaubt, Grundlage seines Handelns, Denkens und Sprechens sein. Das ist gut, danke, dass du mir zustimmst. Wenn wir Gottes Willen erkennen wollen, um das Richtige zu tun und Entscheidungen zu treffen, sind die 10 Gebote Fundament. Ist das dreifache Liebesgebot von Jesus, sollst Gott lieben, dich selbst und den Nächsten, Fundament. Und ich schlage vor, dass ihr ab heute auch immer dieses Kapitel 13 mit dazu nehmt. Leute fragen mich immer ganz oft auch im Internet mal per WhatsApp oder E-Mail, wie kann ich als Christ Entscheidungen treffen, die Gott gefallen? Wenn du dich nach den 10 Geboten hältst, nach dem dreifachen Liebesgebot von Jesus und an diesem 13. Kapitel dich orientierst, dann kann ich dir sagen, triffst du eine Entscheidung, die Gott gefällt. Das ist gar nicht so schwierig, Gottes Willen zu erkennen. Wir haben die Bibel, wir haben dieses Kapitel 13, wir haben Jesus und es ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen es nur anwenden und vor Augen haben, wenn wir in Situationen kommen, wo wir uns entscheiden müssen, wie wir nach außen wirken. Liebevoll oder gemein und hartherzig? Gemein und hartherzig geht nicht, wenn ihr dieses Kapitel kennt. Geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Jesus und zu einem anderen gemein und hartherzig sein. Das geht einfach nicht. Da könnt ihr euch nicht rühmen und sagen, ich bin Christ, ich folge Jesus nach. Geht nicht, wenn ihr lieblos handelt und andere verletzt mit euren Worten, mit eurem Tun und selbst mit eurem Denken. Da müsst ihr ran. Da müsst ihr gucken, wo in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Sprechen muss ich mein Verhalten ändern. Denn wenn uns Gott und Jesus wichtig sind, ist uns das ein Herzensanliegen von uns, dass wir schauen, was gut und richtig ist. Und das kann nur der sagen, der alles gemacht hat, Gott, und uns daran orientieren. Ich schlage vor und lade euch ein, dass ihr die Verse 4 bis 7 auswendig lernt. Ich mag das auch nicht. Ich bin auch nicht der Beste im Auswendiglernen. Ihr könnt es auch einfach Wissen aufhängen, an die Wand kleben, euch auf den Rücken tätowieren. Ihr Rücken ist schlecht, tätowieren, da sieht man es ja wieder nicht. Macht euch auf die Handrücken, irgendwas. Aber ich glaube, diese Verse 4 bis 7, die helfen uns im konkreten Alltag, als Christ zu handeln, zu denken und zu sprechen. Zum Beispiel, wenn ich die Verse 4 bis 7 vorher durchlese, wenn ich weiß, ich habe jetzt vor mir ein schwieriges Gespräch. Das kann an der Schule sein, das war neulich mal ein Thema bei uns, ein Gespräch zwischen Lehrer und Praktikantin. Das kann ein Gespräch in der Gemeinde sein, das kann bei euch bei der Arbeit ein Gespräch sein. Einfach, ihr kennt das, unangenehme Gespräche, die man leider führen muss. Lest vorher 4 bis 7 durch die Verse, dann seid ihr gut vorbereitet, dass ihr nicht gemein werdet, nicht lieblos und dass ihr immer vor Augen habt, mein Reden und mein Denken und mein Handeln sollte von Gottes Liebe bestimmt sein. Wenn es um den Glauben geht, hat man manche Gespräche, der andere ist anderer Meinung. Die Gemüter werden röter und gehen hoch, mancher wird wütend. Wie kannst du nur Abendmahlverständnis, Taufverständnis, sind solche Dinge, aber auch im Kleinen. Und dann kann es sein, dass man sich Sachen an den Kopf wirft, habe ich alles schon erlebt, also ist jetzt keine Theorie. Und man merkt, das ganze Gespräch ist lieblos. Es geht nur um die jeweils eigene Position. Und dann vergisst man dabei, dass wir doch von Gottes Liebe bestimmt sein sollen. Und dann wissen wir auch, was für ein Geist herrscht in solchen Gesprächen. Nicht der Geist Gottes, denn der ist von Gottes Liebe bestimmt. Die Verse 4 bis 7, habt sie auf dem Herzen. Die Verse zeigen, wie Liebe Gottes, die Liebe Gottes konkret aussieht. Da gibt es auch keine Chance mehr zu sagen, hey, das kann man auch anders sehen, so eine Grauzone, ich kann auch mal so richtig auf den Tisch schauen, gemein sein. Nein, geht nicht nach diesem Kapitel. Ich lese sie nochmal vor, ihr könnt schon mal anfangen, auswendig zu lernen. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Und jetzt wird es schwer. Vers 7. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles und sie duldet alles. Sie erträgt alles, dabei bin ich echt hängen geblieben. Das ist ein schwerer Satz, ein schwerer Teilsatz. Sie erträgt alles. Alles, was man mir an den Kopf wirft, alle Gemeinheiten, da, wo man mich richtig verletzt und mir wehtut. Die Liebe Gottes hält das aus. Das ist schwer. Das sind keine romantischen Sätze und Worte, die hier stehen. Das ist richtig schwere Alltagsanleitung für uns Christen. Und das tut weh, zu erkennen, ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht, alles zu ertragen. Und dann ist es gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Dass Gott uns helfen möchte, in seinen Glauben hineinzuwachsen. In unserem Leben seine Liebe immer deutlicher zeigen zu können. Wir haben Hilfe, wir sind nicht alleine. Aber als Christ, ich sage jetzt mal ganz frech, erwarte ich auch von mir persönlich, dass ich mich nicht nach menschlichen Vorstellungen ausrichte, sondern dass ich links liegen lasse und sage, ich möchte eigentlich das leben und so sein, wie Gott mich haben möchte. Wenn das meine Aufgabe ist, dann muss ich gucken, was steht denn hier drin in den Versen über die Liebe, wo hakt es noch bei mir und wo muss ich Gott bitten, mir zu helfen, dass ich in seine Liebe hineinwachse, immer größer werde, immer mehr davon verstehe. Als Christ richte ich mein Leben nach Gottes Liebe aus, und tue nicht, was der Liebe Gottes nicht entspricht. Und wenn doch, sollte ich mich selber darüber erschrecken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal begegnet man ja im Alltag und auch in der Gemeinde Menschen. Man ärgert sich, irgendein dummer Spruch, der trifft, und dann hat man manchmal fiese Gedanken im Kopf. Das passiert, auch uns Christen. Nur bei uns sollte der Unterschied sein, dass man dann selber zu Hause darüber erschreckt, was ich für Gedanken hatte. Und dann zu sagen, Gott, es tut mir leid, ich habe es wieder mal nicht geschafft, mich nach deiner Liebe zu richten. Ich habe wieder böse Gedanken, Rachegedanken gehabt, was ich dem anderen gerne antun möchte. Habe sein Foto auf die Dartwand geklebt oder auf den Boxsack Marien, habe ich noch nicht gemacht, das war jetzt so ein Beispiel. Aber ihr kennt solche Gedanken. Und euch muss klar sein, das ist nach diesem Kapitel 13 nicht in Ordnung. Und da muss man selber davor erschrecken und sagen, oh, was habe ich da wieder für Gedanken gedacht oder was habe ich da für ein Wort gesagt, was ich gar nicht eigentlich rauslassen wollte. Ich habe es aber gesagt und ich habe gemerkt, beim anderen, es hat getroffen. Es hat wehgetan. Und dann zu sagen, das war nicht in Ordnung, das tut mir leid, an Gott und auch an den Nächsten. Das wäre die Konsequenz aus diesem Kapitel. Und dann zu sagen, es war in Ordnung, Gott, dass ich das gesagt habe, dass ich gemein war, dass ich Gedanken habe, das geht nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr, wenn euch Gott und Jesus wichtig sind. Kapitel 13 ist für den christlichen Alltag, für den gelebten christlichen Glauben gedacht. Deswegen ist es so wichtig, ihn zu kennen. Weil das ist der Anfang von allem. Das ist der Anfang, dass ich mich verändere. Ich weiß, was Gott wichtig ist, wie er Liebe definiert. Und dann richte ich mein Leben, mein Tun, mein Denken, mein Sprechen danach aus. Und dann nach nichts anderem mehr. Sollen doch Menschen sagen, was sie von der Liebe denken. Und wie oberflächlich manche Sprüche sind, klingt schön, aber es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, über die Dinge, die Gott über die Liebe sagt, weil er alles geschaffen hat und weil er die Liebe ist. Jesus selbst sagt uns eben, dass sein Liebesverständnis, das Liebesverständnis von Gott, weit über unseres hinausgeht. So weit, dass selbst wir Christen sagen, das kann doch nicht sein, das kriege ich nicht hin. Wenn Jesus sogar noch etwas ergänzt zu diesem Kapitel 13 und sagt, liebe deine Feinde, da dreht sich bei uns Menschen alles um. Wie kann das gehen, wenn einer sich zu meinem Feind erklärt, dann zu sagen, den soll ich lieben. Das geht nicht in unseren Kopf rein. Kann Selinski zu Putin sagen, wenn die beiden Christen sind, ich weiß es nicht, ich liebe meinen Feind? Wäre das vielleicht ein Ansatz, um Frieden zu schaffen? Das ist die Liebe Gottes, die höher ist als unser Denken, als unsere Vorstellung. Wir sollen unsere Feinde lieben? Das geht doch nicht. Ist das nicht zu viel verlangt? Nach welchen Maßstäben richtet ihr euch jetzt aus? An den menschlichen, dass das nicht geht? Oder sagt ihr, wenn Jesus sagt, das sollen wir tun, das ist richtig, das ist gut, dann tue ich das, versuch das mal. Sprecht mal ein Gebet für den Menschen, der euch im Leben richtig wehgetan hat. Das kommt einem kaum über die Lippen. Ich habe es ein paar Mal versucht, manchmal habe ich es nicht geschafft. Manchmal habe ich es geschafft und daraus kommt sehr viel Segen, kann ich euch sagen. Aber ich weiß, wie schwer das fällt, für Menschen zu beten, etwas Gutes zu beten, für die Menschen, die einem richtig wehgetan haben, die wir als Feinde erklären. Aber es steht in der Bibel. Nach was richte ich mich aus? Nach der Bibel, nach Gottes Wort oder nach den Vorstellungen, die ich selber habe oder andere Menschen? Überlegt das mal. Ich lese euch mal, auch wenn es ein bisschen viel ist, das heftige Kapitel, Lukas Kapitel 6 vor, wo das genau drin steht, dieses Unmögliche. Jesus selbst spricht, der Sohn Gottes, und sagt, euch aber, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun, und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Behandle die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Leute, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch die Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen man genau weiß, dass sie es zurückzahlen können? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Da müssen selbst wir Christen schlucken bei diesen Worten. Wir müssen bekennen, wir kriegen das oft nicht so hin, wie Jesus es haben wollte. Aber wir sollten daran arbeiten. Das Gute ist, dass Gott uns hilft. Wichtig ist, dass wir bekennen und sagen, wir wollen gerne, aber wir können nicht. Wir brauchen deine Hilfe. Der Schriftsteller und Christ Fjodor Mikhailovich Dostojewski, Zungenbrecher, hat ein großes Stück von dieser Gottesliebe, von Gottesliebe erkannt. Und er hat einen schönen Satz gesagt. Passt mal gut auf. Jemanden lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Jemanden lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat. Und wenn du beim anderen immer siehst, das ist Gottes Werk, den hat Gott geschaffen oder die, dann kann ich eigentlich nicht gemein zu dieser Person sein. Und ich glaube, dann haben wir ein großes Stück von der Liebe Gottes begriffen, wenn wir das umsetzen können, was Dostojewski hier schreibt. Gott bleibt immer Vorbild, wenn es um Liebe geht. Und dann, wenn ihr das Kapitel nochmal auswendig lernt, dann habt ihr eben auch gehört, es gibt immer ganz konkrete Dinge, die Paulus ja auch benennt. Menschen und Gemeinden, die denken, sie sind etwas Besonderes, weil sie etwas besonders gut können, aber sie werden lieblos darüber und dann ist es nichts wert. Wenn wir sagen, ich bin toll, ich bin super, bin lieblos dabei, nichts wert. Wenn ich hier predige von der Liebe Gottes und verhalte mich im Alltag wie ein Arsch, auf Deutsch gesagt, ist mein Verhalten, meine Predigt nichts wert. Ja? Und das sollte uns klar sein. Wir können uns noch so erbrüsten mit wie viele Gottesdienstbesuche ich habe, was ich alles tue in der Gemeinde, wie oft ich Bibel lese und stille Zeit halte. Wenn ich lieblos und gemein bin, ist das alles nichts wert. Das sind harte Worte von Paulus. Wenn ich bete, immer zu allen Treffen gehe und Jesus bekenne und lobe und preise und ich bin lieblos in meinem Leben, nichts wert. Weil, wenn ich lieblos bin, dann habe ich von Jesus nichts begriffen. Dann kann ich zwar mit dem Mund sprechen, ich glaube an Jesus Christus, aber mein Verhalten und mein Herz zeigen die Wahrheit. Und dann ist mein Glaube an Jesus nicht echt. Wer an Jesus glaubt, kann nicht lieblos mit dem anderen umgehen. Und wenn doch, erkennt er es und bereut es und hat ein schlechtes Gewissen, bringt das wieder vor Gott und bittet um Vergebung. Wie viel Liebe Gottes kann man in deinem Leben erkennen? Gisela zuckt mit den Schultern. Es ist schwer. Was erkennt man selbst? Was erkennen andere? Und das ist jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger gemeint, sondern einfach, ich möchte so ein bisschen motivieren, dass man einfach ein bisschen mehr hineinwächst in die Liebe Gottes. Neulich habe ich auch im Gottesdienst gesagt, ja, wir sollten darüber nachdenken, mit wem man irgendwas zu klären hat, wen man vielleicht anrufen kann. Das Erste, was passiert, als ich rausging am Gottesdienst, du musst aber jetzt mal den und den anrufen. Kann sein, aber eigentlich war die Botschaft für dich persönlich gedacht. Und nicht darüber nachzudenken, was der andere tun oder wen er anrufen sollte. Das ist für jeden persönlich. Bei vielen von euch, das weiß ich, ist es wichtig, dass ihr Gott nachfolgt und Gottes Wort ist euch wichtig. Und dann ist es gut, einfach zu wissen, was läuft gut in meinem Leben und was läuft nicht so gut. Wo bin ich lieblos und gemein? In Gedanken, in Worten, in Taten? Und wo bin ich es nicht? Wo klappt das eben auch? Und das Schöne ist, dass Paulus ja sagt, wir kriegen es eh nicht zu 100% hin in diesem Leben, liebevoll zu sein und in Gottes Liebe zu stehen. Es bleibt alles Stückwerk. Wir sehen in einen Spiegel, sagt Paulus, ich kann die Stelle nochmal vorlesen, Vers 12 aus Kapitel 13. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Wir schaffen es nicht, hundertprozentig liebevoll miteinander umzugehen. Das ist ein guter Gedanke, weil dann kann ich beruhigt sein, wenn es mir nicht immer gelingt. Auf der anderen Seite sollen wir aber auch nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, das läuft schon irgendwie, sondern wieso nicht zumindest jedes Jahr 1% oder 0,1% steigen in der Liebe Gottes, dass man ihn ein Stückchen mehr erkennt. Das geht nur, wenn euch das wichtig ist und natürlich, es geht nur, wenn ihr diese Worte kennt. Dann könnt ihr wachsen in der Liebe. Gottes Liebe ist kein Gefühl. Es ist eine Entscheidung, die du triffst, dafür oder dagegen. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann versuchst du dein Leben danach auszurichten. Und Gottes Liebe ist auch ein Gebetsanliegen. Denn wenn am Ende von Glaube, Hoffnung, Liebe die Liebe bleibt, wenn das also das Wichtigste ist, auch in meinem christlichen Leben, dann frage ich euch, hast du schon mal gebetet, Gott schenkt mir Liebe? Lass mich wachsen in deiner Liebe. Lass mich das im Alltag umsetzen, am Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, in der Rente, beim Einkaufen, in der Familie, unter Freunden. Hast du schon mal gebetet? Wenn die Liebe so wichtig ist, dann sollten wir jeden Tag dafür beten, dass Gott uns mehr Liebe schenkt und wir wachsen in der Liebe und dass wir es mehr hinkriegen, es umzusetzen. Liebe ist eine Entscheidung, die du triffst. Die Liebe Gottes ist Fundament meines Lebens. Und dann bitte Gott darin, dass du wächst in der Liebe. So heißt es zum Schluss, und ich komme jetzt auch zum Schluss. Vers 13, so bekannt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Was ist mit dem Rest? Glaube, Hoffnung? Verschwindet irgendwann. Der Glaube wird eines Tages zum Sehen und zum Wissen. Wenn ich vor Gott stehe, brauche ich keinen Glauben mehr. Der Glaube ist weg. Hoffnung verschwindet. Wieso? Ganz klar, wenn Hoffnung in Erfüllung geht, ist sie keine Hoffnung mehr, dann ist sie wahr geworden. Glaube fällt weg, Hoffnung fällt weg und dann die gute Nachricht, die Liebe Gottes, die bleibt so, wie sie ist. Die ist unveränderbar. Die ist in dieser Welt die gleiche und die ist im Leben nach dem Tod auch die gleiche. Die bleibt. Und deswegen ist die Liebe Gottes die größte unter ihnen. Amen.